Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute sind Regine Büttner und Miriam von Löwenfeld bei mir zu Gast. Das Mutter-Tochter-Duo ist gerade überall. Mit Perfektion ist Quatsch haben sie einen Bestseller geschrieben, der aus verschiedenen Perspektiven beschreibt, warum wir uns von zu viel Perfektionismus verabschieden sollten. Was Miriam und Regine aus ihren eigenen Perspektiven als A, junge berufstätige Mutter und B, einer Frau mit einer reichen Lebenserfahrung zu sagen haben, ist wirklich spannend und erhellend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid heute. Ihr habt ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Perfektionismus ist Quatsch. Was Quatsch ist, wissen wir. Was ist Perfektionismus?
Für mich ist das, dass man versucht, in allen Lebensbereichen wirklich perfekt zu sein. Und ein Riesenpunkt jetzt von unserer Generation ist einfach Social Media. Ich finde, der hat das Ganze noch mal gesteigert. Und zwar, dass man wirklich überall, ob es jetzt auf Instagram ist, ob es in den Medien ist, überall gibt es die Wonder Woman, auf LinkedIn rettet die Welt, aber sogar noch nachhaltiger. Also überall ist man quasi mit Idealvorstellungen konfrontiert und ich finde, wir versuchen, denen zu stark nachzueifern und dadurch lähmt uns das im Ganzen. Oder zumindest gibt es eine Gefahr, dass es uns lähmt.
Weil die Ziele unrealistisch sind und nicht erreichbar?
Genau, weil die Ziele unrealistisch sind. Mhm. Und man sich sie von Anfang zu hoch setzt. Und deswegen, wenn man die 80% erreicht hat, dass man dann einfach sich damit nicht wohlfühlt, weil man mehr wollte.
Und ja, und es macht vor allen Dingen auch krank, ne?
Es kann krank machen. Und daher haben wir eigentlich, als wir unsere Reise angefangen haben, das Buch zu schreiben, wollten wir eigentlich ein Female Empowerment Buch schreiben. Und es ging uns darum, bestimmte Role Models einfach sichtbar zu machen. Und deswegen sind wir durch Deutschland gereist und haben Frauen aus Medien, Wirtschaft und Politik dann befragt. Und dann, während wir so gereist sind und mit je mehr auch nicht so bekannten Frauen wir gesprochen haben für das Buch und unsere Coaching oder Coaches halt eben mit haben einfließen lassen, desto mehr wurde uns bewusst, dass es in die Perfektionsschiene ging, weil es wirklich so das geeinte Problem oder Herausforderung war, mit dem wir alle kämpfen.
Ist Perfektionismus ein weibliches Problem oder warum habt ihr keine Männer befragt?
Aus meiner Sicht ist es ein weibliches Problem. Von uns Frauen wird was anderes erwartet und wir wollen diese Erwartungshaltung wollen wir erfüllen und deswegen ist es ein überwiegend Problem der Frau. Und ich nenne auch immer gern das Beispiel in meiner jahrelangen Karriere als HR-Chefin. Habe ich immer wieder erfahren, dass Männer, wenn sie 80% der Anforderungen Genüge an Jobprofil Genüge tun, dann werben sie sich. Bei Frauen muss es mindestens 120% sein. Und meistens wollen die Frauen dann auch noch gefragt werden. Mhm. Also ist schon so eine Tendenz festzustellen, dass Frauen immer übererfüllen möchten und überqualifiziert sein möchten, bevor sie sich überhaupt auf die Reise für eine weitergehende Karriere begeben.
Die Job Description ist natürlich klar formuliert, aber es gibt ja auch in der Gesellschaft so wabernde Ideale von Perfektionismus. Was sind denn die? Also wonach orientieren wir oder woran orientieren wir uns eigentlich bei der Erfüllung dieses Perfektionismus? Das ist ja ein Konstrukt, ne?
Da war ganz toll. Wir hatten ein Interview mit der Wiebke Ankerson. Sie ist Co-Geschäftsführerin von der Albright-Stiftung und sie hat einen schönen Vergleich mit Schweden gemacht. Und zwar hat sie gesagt, als wir in Deutschland noch Heldenmütter produziert haben, hat man in Schweden sich schon auf die Suche gemacht nach einem ganz anderen Frauen- und Männerbild. Und das fand ich irgendwie so treffend und auch rückblickend kann ich mich damit so identifizieren, weil bei uns, es gab eben den Nationalsozialismus und unsere Geschichte. Aber danach war es halt so, dass die Frau dafür zuständig war, wirklich zu Hause alles perfekt zu machen. Ne? Ob das jetzt die Sprache in der Werbung war und das allgemeine Gesellschaftsbild von der Frau, war das eben schon. Dann hat man gekämpft aber auch, dass man eine Karriere hat. Und daraus ist irgendwann dieses perfekte Bild entstanden, dem man versucht, gerecht zu werden. Und wir haben beide viel in anderen Ländern gelebt. Und ich finde, dass das da ein bisschen unperfekt dazugeht. Und ich finde, das steht der Frau ganz gut.
Wie entsteht denn dieser Perfektionismus? Der entsteht ja auch nicht bei jedem gleich, ne? Es gibt ja Menschen, die dazu tendieren und Menschen, die nicht dazu tendieren. Was unterscheidet diese zwei Arten von Menschen, wenn man mal so unterteilt?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Und aus meiner Sicht, Miriam, du hattest es ja am Anfang erwähnt, dass natürlich wo ich aufwachse, eine große Rolle spielt, also wie meine Eltern leben, aber auch in welchem Freundeskreis ich mich bewege, wie ich mich beruflich orientiere. Ich denke, das hat alles einen sehr starken Einfluss auf mein eigenes Bild, was ich gerne sein möchte. Und dann kommt natürlich der Einfluss von Medien dazu. Und ich glaube, was es heute so schwierig macht, ist mehr die Tatsache, dass ich überall gerne 150%, wenn ich sage sogar 150%, ich möchte perfekt aussehen, ich möchte die perfekte Karrierefrau sein, ich möchte aber auch mein Haus Westwing-Style haben. Und das macht es natürlich so enorm schwierig, weil ich möchte noch mehr auf die Ernährung und mehr auf die Gesundheit achten. Ja. Und das macht es auch so schwierig, die Kombination aus allem. Früher war es halt doch viel stärker, dass man sich beispielsweise, und das meine ich gar nicht abwerten, mehr auf den Haushalt fokussiert hat, ja. Und damit war das auch mehr manageable. Aber heute, wenn man alle Bereiche abdecken muss, dann ist es, und da perfekt sein will, dann ist es natürlich schon eine ganz andere Herausforderung.
Absolut.
Und ich glaube auch, dass deswegen viele, also die Themen rund um Burnout oder psychologische Gesundheit generell, die entstehen schon sehr. Und da gibt's jetzt auch Untersuchungen von unterschiedlichen großen Versicherungen in Deutschland, dass wirklich der Perfektionismus einen großen Einfluss darauf hat, wie gut es uns geht, wenn man sich zu stark unter Druck setzt. Mhm. Bis zum gewissen Grad ist Perfektionismus auch so ein Treiber, um einfach wahnsinnig viel zu erreichen und möglich zu machen. Und irgendwann muss man halt schauen, dass man die Balance erhält, weil irgendwann kippt das.
Ja, genau. Ich wollte gerade danach fragen, auch was denn die positiven Seiten des Perfektionismus sind. Könnt ihr das nochmal ein bisschen darlegen?
Ich würde sagen, dass man einfach, ich habe es eben so Treiber genannt im Kopf, also es ist quasi so ein kleines Männchen, was einen antreibt, höhere Leistungen zu bringen, weil man immer nach etwas strebt und dadurch immer ein Ziel vor Augen hat. Und dieses Ziel ist natürlich, Perfektion ist natürlich sehr hochgesetzt. Und das hilft mir für ganz viele Schritte, um schon wahnsinnig viel zu erreichen. Und dann irgendwann ist es das bisschen zu viel, vor allem wenn dann unterschiedliche Lebensbereiche dann mit dazukommen und ich möchte die perfekte Mutter und die perfekte in meinem Job sein, ich möchte, dass zu Hause alles perfekt ist, dann kommen so unterschiedliche Hüte dann dazu und irgendwann ist dann die Gefahr da, dass das Ganze kollabiert.
Aber wie kann ich die Zeichen lesen, bevor das irgendwie kollabiert oder kippt?
Wenn man auf seinen Körper achtet, wenn man gute Freunde hat, die einem Feedback geben, eine Familie, die einem Feedback gibt, wenn man wirklich authentisch
und ehrlich.
Und ich finde auch, man merkt es ja, eigentlich merkt man es schon selbst, wenn man auf seinen Körper hört. Man merkt, dass man dünnhäutiger wird. Man merkt, dass man anders auf seinen Partner, auf die Kinder, auf die Freunde reagiert. Ja. Mhm. Ich glaube, das sind so Alarmsignale, wo man einfach sagen muss, okay, ich brauche meine Auszeit, ich muss mir meine Auszeit selbst nehmen und muss mich nochmal mehr zurücknehmen und zu überlegen, was ist wirklich wichtig und wo setze ich wirklich meine Prioritäten.
Und wir waren ja da. Also es ist nicht so, dass wir das Buch geschrieben haben, ohne die Erfahrung gemacht zu haben. Wir sind da immer noch und versuchen uns halt immer. Und deswegen haben wir uns auch selbst, glaube ich, Tools und Tricks, weil Psychologen studieren ja auch Psychologie, um sich irgendwie selbst zu heilen. So war das bei uns auch, um uns da aktiv rauszuhelfen. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich es merke, dass ich nachts nicht schlafen kann. Dann fängt mein Kopf an, ist gar nicht mehr mein Körper, der ist müde, aber mein Kopf fängt einfach immer an, in unterschiedlichen Bereichen zu denken, was muss ich morgen machen oder was beschäftigt mich gerade. Und er gibt einfach keine Ruhe. Und wie Regine dann schon gesagt hat, und da gibt's so kleine Tools, sind eigentlich überall bekannt, ob das jetzt, dass jeder persönlich auch muss wissen, was er für ihn oder sie vor allem richtig ist, ob das jetzt Meditation ist, ob das Sport ist, dass ich mich auspower, dass ich jogge, ein Glas Rotwein mit der besten Freundin, die einem mal auch mal transparent die Meinung sagt. Also gibt's ganz unterschiedliche Dinge, die man tun kann, um sich wieder ein bisschen neu einzunorden.
Was hilft euch beiden persönlich am besten?
Wir sind ganz unterschiedlich von der Persönlichkeit, ja, auch wenn Mutter-Tochter. Lass dich mal zuerst.
Ja, also mir hilft beispielsweise ein schönes Glas Rotwein und Schokolade, auch wenn das sonst zu meinem Health-Programm nicht so ganz passt. Aber ich kann das auch mal genießen und ich kann auch mal einen Tag shoppen gehen. Das kann mir, das, also da kann ich mich auch total entspannen. Oh,
das,
ja,
entspannt mich, ja, auch total.
Ja. Und das wird auch meistens die teuerste teuerste Shopping.
Mit den meisten Fehlkäufen dann danach.
Aber ist egal, ich kann mich trotzdem drüber freuen. Aber was ich mir auch gönne, ist eine Auszeit beispielsweise, wo ich sage, ich gehe jetzt einfach mal 3 Tage irgendwo in ein schönes Hotel und mache Wellness. Ja? Ja. Oder gehe einen Tag auf den Golfplatz, ja, wo ich einfach sage, das ist eine Zeit für mich. Und dann gehe ich oft auch ganz alleine, wo ich einfach so für mich eine Zeit brauche, wo ich einfach runterkomme, wo ich runterfahre. Und das finde ich sehr hilfreich.
Und du?
Bei mir ist einmal, also wir wohnen ja in Bayern, also insofern auf den Berg zu gehen oder laufen zu sehen, wo ich die Berge sehe, finde ich schon total super. Und da kommt man auch so ausgepowert zurück. Und ich finde immer den Körper, wenn der Kopf die ganze Zeit rattert, finde ich irgendwie immer gut, den Körper zu bewegen und so richtig, dass man dann auch wirklich geschwitzt und kaputt nach Hause kommt. Und das andere, was ich schön finde, ist, meine Kinder sind ja 8 und 9 und die verstehen von so Problemen ja gar nichts. Auch Perfektionismus ist denen total egal. Die wollen einfach immer noch spielen oder entertained werden. Und ich finde dann oft, wenn die dann nachmittags nach Hause kommen, bin ich dann manchmal gestresst, weil ich meine eigene Agenda hatte und vielleicht nicht alle Punkte auf meiner Liste erledigt habe. Und wenn die dann kommen, dann ist einfach, steht die Welt für so einen Augenblick still und man taucht so in diese Kindheit ein, wo man sich einfach so ganz unbeholfen über alles Mögliche freuen kann. Die lenken einen schön ab. Oder hier so einen schönen Hund, also der sich freut, wenn man nach Hause kommt. Mhm. Und dann ist das einfach so ein schönes Gefühl der Herzlichkeit und Wärme.
Ja. Wie verändert sich Perfektionismus im Laufe des Lebens? Als Kinder sind wir das noch nicht, ne? Oder doch?
Nein.
Nein.
Das ist ganz interessant, weil meine Kinder, wie gesagt, sind jetzt 8 und 9 und ich finde, es fängt so langsam an. Und vor allem, und hier auch, und ich versuche wirklich beide komplett gleich zu erziehen, aber bei meiner Tochter fängt das ein bisschen mehr an als bei meinem Sohn. Ob das jetzt ist dadurch, dass die Hobbys halt auch schon mal, die macht jetzt irgendwie Turnen und Ballett, halt so ganz klassisch hat sie sich das ausgesucht. Da hat sie halt einen viel größeren Anspruch. Sie guckt sich auch anders im Spiegel an und entdeckt sich irgendwie anders selbst, ist schon viel mehr in so Pop-Idealen drin. Also insofern finde ich, von der Sozialisierung würde ich sagen, fängt das da so in der frühen Pubertät oder ja, so mit 8, 9 Jahren sehe ich die ersten Veränderungen.
Aber ist das dann schon Perfektionismus? Ich würde es dann eher noch sehen unter einem gesunden Wettbewerbsstreben mit den Klassenkameradinnen und einen Antrieb, besser zu werden. Also das würde ich jetzt noch nicht unter Perfektionismus sehen.
Wenn man sich nicht selbst blockiert, dann auf jeden Fall, ja. Also ich muss gerade dran denken, die meine beste Freundin, die hat noch einen kleinen Nachzügler, der ist gerade in die Schule gekommen und schon in der ersten Woche hat der die Stifte in die Ecke gepfeffert, weil er es nicht richtig gemacht hat, was die Hausaufgabe war. Und Tina meinte, ja Mist, er ist genauso perfektionistisch wie ich. Und das hat dann ja so eine Abwärtsspirale, die haben das jetzt gut hingekriegt. Aber genau, also es setzt ja Dinge in Gang, die dann auch negativ sein können. Habt ihr vielleicht Hilfestellung oder wie machst du das mit deiner Tochter zum Beispiel, dass sie gar nicht so sozialisiert wird oder dass sie auch nochmal die andere Seite reflektieren kann, dass sie gar nicht perfekt sein muss?
Also erstmal finde ich, sollte man Kinder nicht in zu viele Hobbys pushen. Also ja, ich finde teilweise so ein bisschen Helikoptermam-mäßig. Ich finde, im Vergleich zu früher haben die Kinder heute einfach wahnsinnig volle Kalender. Also kaum Zeit irgendwie einfach nur mal zu spielen, sondern irgendwas ist immer gerade to-do. Also insofern versuche ich das zu minimieren. Wenn sie es natürlich wollen, dann unterstütze ich sie gerne, aber ich versuche nichts so, ach, ich hätte ja mal gerne Klavier gespielt, jetzt müssen sie Klavier spielen. Also insofern solche Sachen versuche ich nicht auf sie zu pushen. Und das Zweite ist, dass man auch nicht versucht, finde ich, ab einem bestimmten Alter müssen die auch nicht mehr irgendwie aussehen, sondern ich lasse die einfach komplett frei entscheiden, ob die jetzt kurze Haare, lange Haare haben wollen, was sie anziehen möchten morgens, damit man da nicht anfängt, irgendwie schon so die Püppchen irgendwie zu generieren und dass sie das halt eben möglichst lange selbst entscheiden können. Und dann finde ich auch wichtig, auf der anderen Seite, wie gesagt, nicht zu viel zu helikoptern und Kinder auch Ownership zu gehen, genauso wie im Berufsleben oder bei Leadership auch, dass sie relativ schnell auch für Sachen verantwortlich sind, die sie dann machen und wo dann auch Mama dann nicht schimpft, wenn es mal nicht gerade so perfekt ausgeführt wird, aber sie haben es gemacht und sie sind dafür zuständig, auch im Haushalt mitzuhelfen.
Mhm.
Das sind so drei Maßnahmen.
Mhm. Und was denkst du, wie sich der Perfektionismus übers Leben verändert?
Ich persönlich bin der Auffassung, dass der stärkste Druck dann vorhanden ist, wenn man Karriere und Beruf vereinen will, in einen Hut bringen will, weil dann man ja in Beruf auch zeigen möchte, dass man mindestens genauso gut ist wie der Kollege nebendran. Und hinzu kommt dann auch die Erwartungshaltung, das auch noch zu können, wenn man Kinder hat, weil man wird ja dann auch sehr schnell so in eine Schublade gesteckt.
Mhm.
Aber es ist de facto auch die schwierigste Zeit, mit den größten Herausforderungen. Wenn die Kinder dann ein bisschen größer sind, finde ich immer, dann hat man auch selbst mehr Erfahrung und wird auch wieder ein bisschen gelassener.
Mhm.
Man priorisiert Dinge anders und man sieht auch teilweise Dinge nicht mehr so wichtig an, wie die vorher als wichtig galten. Also beispielsweise, ich kann dann locker drüber hinweggehen, dass mein Haus halt, wenn ich das Haus verlasse, halt man nicht so man wiederfindet, wie man das sich gerne wünschen würde.
Mhm.
Dann konnte ich früher nie, kann ich heute sehr gut.
Mhm.
Und so geht's dann mit anderen Dingen auch. Man wird einfach gelassener im Alter.
Mhm.
Das kann ich bestätigen, so als Mutter.
Als Tochter.
Das stimmt, sie hat einen ganz anderen Blick auf Dinge, als ich das noch habe. Ne? Ich rotiere noch so voll und sie ist da wirklich, hat da irgendwie so das Big Picture und ist da ein gutes Korrektiv auch für mich.
Ja, das ist super. Und nimmst du dir was davon und lernst und setzt auch um oder siehst du einfach nur die Perspektive, ach, wenn ich ein Stückchen älter bin, dann geht's mir so, das ist eine schöne Aussicht, aber jetzt
weiter. Sie ist eigentlich so der direkte Typ von uns, das heißt, sie kommt dann immer schon relativ direkt, sagt sie halt eben, was sie darüber denkt. Und ich nehme es nicht direkt an, aber ich lasse es so ein bisschen setzen und dann meistens, deswegen habe ich gerade gesagt, korrektiv, wirkt das dann schon nach. Mhm. Und dann gibt es mir wieder für den nächsten Tag so eine neue Richtung und dann sich einfach auch mal ab und zu so manifestieren, zu sagen, jetzt mach dich nicht so verrückt, versuch nicht die 100% zu erreichen. Das hilft manchmal auch, wenn man sich selbst das mal wieder in die Perspektive setzt.
Ja, sich selbst mal nicht so wichtig zu nehmen.
Ja,
und morgen
absolut.
Ist auch noch ein Tag, wo man was erreichen kann. Und wir sind wirklich beide, die unheimlich viel arbeiten. Ja, also es ist jetzt, hat nichts mit der Arbeitsbelastung zu tun, aber dass man manchmal einfach sich mal zurücknimmt und sagt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Einmal nochmal tief durchatmet, drüber nachdenkt, um dann nochmal die richtigen Prioritäten zu setzen, das hilft schon. Aber das habe ich auch über die Jahre hinweg erst lernen müssen.
Ja.
Also es ist nicht so einfach.
Jetzt hat ja Perfektionismus nicht nur Auswirkungen auf mich selbst, sondern auch auf mein Umfeld. Mhm. Wie schätzt ihr das ein?
Man setzt eben dann auch den Standard sehr hoch. Das heißt, dadurch, dass ich das für mich tue, meine Freundin das für sich tut und meine Schwester das für sich tut, bringt es natürlich das ganze Level unglaublich nach oben. Das heißt, im Endeffekt, wenn man das dann auf die Gesellschaft dann hoch potenziert, ist das halt eben dann das, was daraus als gesellschaftliches Frauenbild entsteht.
Ja, also alle mal entspannen, ne?
Alle mal entspannen, ja.
Werbung. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 Zentimeter pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon 250.000 zufriedene Kundinnen. Holistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Holistic oder Holistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50UEBER50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Holistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich heute wirklich sehr, in eine neue Runde der starken Partnerschaft mit der Berliner Volksbank zu starten. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit der Reihe Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung, Finanzen, ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Bei der letzten Veranstaltung mit dem Namen Frauengesundheit im Fokus durfte ich dabei sein und durch das Gespräch zwischen Dr. Susanne Esche-Belke und einem Teil der weiblichen Belegschaft 40+ führen. Denn in der Bank arbeiten über 800 Frauen, die über 40 sind und somit mit dem Thema Perimenopause, Menopause oder Postmenopause konfrontiert sind. Die Bank geht aktiv in die Verantwortung für die Frauen und ihr Wohlbefinden. Was für eine starke Geste! Für mich persönlich war das eine ganz tolle Erfahrung, weil ich gesehen habe, dass Frauen wirklich über die Herausforderungen dieser Zeit reden möchten. Das Tabu scheint aufzubrechen. Einzig die Räume fehlen, in denen geredet werden kann. Die Berliner Volksbank hat so einen Raum geschaffen. Ich finde das großartig. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung von Frauen, auch durch die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Mich würde ja total interessieren, wie das für euch war, so generationsübergreifend miteinander zu arbeiten, weil ihr ja auch wahrscheinlich unterschiedliche Perfektionsansprüche habt. Wie seid ihr übereingekommen? Und ich finde auch, wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt, die Erfahrung habe ich auch gerade gemacht, man will natürlich schon auf einem gewissen Level, dass das perfekt ist. Ich würde es wahrscheinlich nicht perfekt nennen, aber ja, im Grunde meint es das, ne? Also man hat dann was in der Hand, das lesen andere Leute, das bleibt, das hinterlässt man. Das muss ja wirklich so gut sein, wie es eben geht. Wie seid ihr damit umgegangen? Auch untereinander, weil die Levels ja eben auch unterschiedlich sind.
Deswegen, wir haben erst versucht, das Buch zusammen, komplett zusammenzuschreiben. Mhm. Das heißt, aus einer Wir-Perspektive. Und wir haben uns dann entschieden, die unterschiedlichen Kapitel aus unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen. Und dafür haben wir auch so kleine Charakter entwickelt, die uns so ein bisschen dann an der Stelle repräsentieren. Und das hat es uns dann geholfen, nochmal so eine eigene Note in jedes Kapitel reinzubringen. Die man vor allem auch dann versteht, wenn man uns beide kennt, muss man sagen. Ansonsten, weil wir eine Zielsetzung haben und so der Nordstern der gleiche ist, weiß ich nicht, ob man das so erkennt, aber wenn man sich jetzt ein bisschen mehr mit uns beschäftigt oder jetzt auch hier so hört, dann kommt das so ein bisschen raus. Also insofern haben wir immer pro Kapitel immer unsere eigenen Ansichtsweisen einfließen lassen.
Und da konntet ihr dann auch loslassen, auch wenn ihr anderer Meinung wart vielleicht?
Ja, ich glaube, das ist das Schöne in einer Mutter-Tochter-Beziehung, wenn man ein gutes Verhältnis hat, dass man sehr offen mit Dingen umgehen kann, ja, dass man es auch ertragen kann, wenn der andere eine andere Sichtweise hat und damit auch umgeht in der Form, es ist dein Kapitel, am Ende musst du das letzte Wort in diesem Kapitel haben, ja, man kann seine Meinung sagen, das haben wir auch getan, gegenseitig uns auch Hilfestellung gegeben, aber am Ende war der verantwortlich, der eben dieses Icon hatte und das war dann eben manchmal sehr unterschiedlich.
Würdet ihr nochmal zusammen ein Buch schreiben?
Ja. Also mein Ziel ist jetzt nicht wieder ein Buch zu schreiben, aber mehr, weil es sehr zeitintensiv ist und wir uns jetzt andere Ziele gesetzt haben. Aber von der Zusammenarbeit her würde ich das sofort bejahen.
Mhm. Ich absolut auch. Aber sie ist eben auch sehr, sehr locker und lässt auch mir viel Freiheit und ich auch ihr. Wir haben auch das Glück, das meinte ich mit Nordstein, dass wir insgesamt das Gleiche schön finden. Aber dann manchmal, und das ist so das Besondere dann an Mutter-Tochter, man diskutiert einfach einen Ticken länger. Wenn das jetzt ein Business-Partner ist, nicht unbedingt auf das Buch bezogen, aber generell, was machen wir im Business? Mhm. Und man sagt sich auch schneller mal direkt die Meinung und man wirft auch mal schneller eine Tür zu. Sorry, dass ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, aber und sie nerven mich dann auch manchmal und ich nerv sie. Und das geht natürlich viel schneller als bei einer Business-Partnerschaft, wo man eine gewisse Distanz hat. Die ist bei der Familie, ist einfach nicht da. Oder dann gab es die Anekdote, dass ich mal irgendwann im Meeting dann gesagt habe, irgendwie Mama. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt echt. Und das war für eine Unternehmenskooperation. Also insofern war das da schon ein bisschen formeller. Und dann kam das da nicht so gut. Und dann haben wir auch jetzt angefangen, uns mit unseren Vornamen zu nennen. Und weil es dann auch uns manchmal so ein bisschen Distanz an der Stelle gibt. Aber zum Glück sind wir in der Vision, wo es hingehen soll, dass einer den anderen auch immer hilft und auch die Zeiten covert füreinander, da sind wir sehr gleich.
Mhm. Ich finde, es ist auch eine Frage, auf welcher Beziehungsebene arbeitet man. Und ich finde, heute mit 60 ist man nicht gleich mit 60, wo meine Mutter 60 war. Ja? Man hat eine ganz andere Einstellung, oder die meisten Frauen und Männer haben ja eine ganz andere Einstellung heute mit 60. Mhm. Ja? Wollen noch was bewegen und Dinge verändern. Und das ist eigentlich auch so ein Treiber. Und da ergänzt man sich auch noch so gegenseitig, ja? Und ich würde auch immer einen Schritt zurückgehen, wenn sie was anderes möchte, weil einfach, man hat ja selbst seine eigene Lebenserfahrung gemacht und ich finde, dann hat das Kind das Recht, die dominantere Rolle zu spielen.
Mhm. Oh, ist doch schön, dass das so gut funktioniert bei euch. Finde ich super.
Ja. Mhm. Mhm. Aber wir können auch, wenn wir und streiten, dann gehen wir halt mal einen Tag auseinander. Das ist perfekt. Da ist auch keiner irgendwie beleidigt und am nächsten Tag oder übernächsten Tag.
Und es kann sich natürlich auch nach unten potenzieren. Ne? Manchmal ist es so ein Kreislauf, wenn wir zum Beispiel mal was gar nicht gut ist oder wie es halt so ist, auch mit eigenen Unternehmen. Es läuft halt nicht alles immer super, ne? Sondern also man hat immer so ein Ziel und dann sieht man den Berg, nehme ich mal als Beispiel, nimmt man das Ziel, hat man dann so vor Augen, aber in Wirklichkeit ist das Berg und Tal und Berg und Tal. Mhm. Und wenn dann mal irgendwas nicht so gut läuft, dann sind wir natürlich auch beide sehr destruktiv und ziehen uns gegenseitig runter. Auf der anderen Seite die schönen Dinge, die multiplizieren sich dann halt eben auch und die feiert man dann zusammen.
Das ist ja auch ein Tipp, den ihr im Buch gebt, auch kleine Erfolge beruflich wie privat wahrscheinlich auch zu feiern. Warum ist das so wichtig? Und warum, Entschuldigung, fällt das vielen, so wie mir, so schwer?
Weil man das nächsthöhere Ziel schon vor Augen zieht. Also manchmal setzt man sich auch zu große Ziele und vergisst eigentlich auch Zielsetzungen zu definieren, die zu dem gesamtheitlichen Ziel führen. Und ich habe es im Job immer gemacht und wir haben es eigentlich auch zu Hause eigentlich immer gemacht, dass man sich auch mal freut an kleineren Dingen. Auch mal durch die Welt geht und sich erfreuen kann, dass es einen schönen Blumenstrauß gibt, den man auf seinem Tisch stehen hat, weil das ist einfach an dem Tag einfach was Schönes. Oder dass man, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein Buch geschrieben und man launcht das jetzt, die eine Launch-Veranstaltung ist super schön gelaufen, dann hat man ja noch nicht das Ziel erreicht, dass es wirklich ein Bestseller wird, aber man hat das Buch in einer tollen Veranstaltung vorgestellt und hat da ein tolles Feedback gekriegt. Mhm. Also ist ja ein Grund, mal abends zu sagen, okay, jetzt arbeiten wir mal nicht mehr, sondern wir setzen uns jetzt mal zusammen, haben ein schönes Dinner zusammen und freuen uns das, was wir erreicht haben. Und sind da auch mal stolz drauf, weil damit geht man mit einem ganz anderen Elan und deswegen auch das positive Element mit einem ganz anderen Elan am nächsten Tag wieder an die Arbeit. Und man kann auch mal Rückschläge besser ertragen, weil man ja weiß, man war an manchen anderen Dingen schon erfolgreich.
Und wenn ich das dann nochmal für die Arbeitswelt sagen kann, das sind zwei Punkte. Einmal, wenn ich Erfolge feiere, mache ich das natürlich auch mit dem Team. Das heißt, es ist auch eine Form von Dankbarkeit, dass viele an einem Ziel mitgewirkt haben und es wurde erreicht. Mhm. Und insofern kreiert es einfach eine schöne Teamdynamik und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Mhm. Und zum anderen, und das ist auch ein Tipp im Buch, ist, Frauen können dadurch auch mehr sichtbar werden. Weil wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt Teamleiterin und ich habe das erreicht mit dem Team gemeinsam. Männer sind immer ganz groß darin, ihre Erfolge groß auf die Fahne zu schreiben und das nach außen hin zu kommunizieren. Zu Recht. Und Frauen tun das eben ein bisschen weniger oder viel weniger. Und dadurch, dass ich das dann feiere, ist das natürlich dann auch eine Sichtbarkeitssache.
Und warum machen Frauen das so viel weniger?
Viele Frauen möchten die Sichtbarkeit nicht. Die möchten, ich hatte es ja anfangs erwähnt, die möchten gern erst die 120% erreichen, bevor sie sich in die Sichtbarkeit begeben. Und auch dann ist das mehr eine Selbstverständlichkeit. Das ist so das Verhalten, das Sozialverhalten von einer Frau, dass andere es schon sehen werden, wenn ich eine gute Leistung bringe. Es wird ja oft jetzt auch in den Medien diskutiert. Ich mache das immer am Beispiel von Gehaltsverhandlungen fest. Ja. Frauen erwarten, also es gibt immer Ausnahmen, aber Frauen in der Regel erwarten, dass das Unternehmen ihre Leistung anerkennt und sieht, dass sie viel geleistet haben. Und deswegen sich nicht selbst in die Position begeben, nach mehr Gehalt zu fragen. Bei Männern ist das anders. Sie sind anders sozialisiert. Die fragen nach einer Gehaltserhöhung beispielsweise, wenn sie ein gutes Projekt zu Ende gebracht haben. Dann ist das ein Anlass, um über ihre Leistung und über ihre Performance zu reden und dafür auch dann entsprechende Gehaltserhöhung einzufordern. Und da sind wir Frauen einfach zurückhaltender. Das ist einfach durch die gesellschaftliche Normierung, sag ich immer, ist das einfach so.
Da gibt es auch schon Namen für, das Tiara-Syndrom.
Ja.
Tiara-Syndrom heißt das?
Ja. Wir erwarten, dass uns jemand die Krone bringt, wenn man es aufsetzt.
Man wartet, ne? Dann fühlt man sich verkannt, wenn das nicht kommt.
Ja.
Und das macht dann ja auch wieder was mit dem Selbstwert. Ich habe auch irgendwie gedacht, Menschen, die perfektionistisch sind, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ihr habt das ja jetzt haarklein analysiert. Sind das Menschen, die vielleicht ein bisschen weniger Selbstwertgefühl auch haben? Oder kann das alle Menschen betreffen?
Ich würde sagen, es kann alle Menschen betreffen. Und ich selbst musste mich immer zurücknehmen. Ich denke, das hat auch viel mit so Glaubensgrundsätzen zu tun, Treiber. Beispielsweise meine Mutter, die für mich immer so eine Inspirationsquelle war, die hat uns Mädchen immer dazu angehalten, unabhängig zu sein. Unabhängigkeit ist eine ganz tolle Sache, aus ihrer Sicht auch und für mich auch. Aber es war für mich immer ein Treiber, dass ich eine Höchstleistung bringe, ja, dass ich erfolgreich sein wollte. Und das hat natürlich dann irgendwann auch Nachteile. Und das ist eigentlich da, wo man einfach sagt, das ist immer was Positives und was Negatives. Und es ist, hat einfach mit der Erziehung zu tun. Es hat mit dem eigenen Weltbild zu tun, es hat mit den eigenen Zielen zu tun. Und fast alle Frauen sind perfektionistisch.
Ich würde ganz gerne nochmal aufs Älterwerden oder aufs Alter zu sprechen kommen. Das ist ja so mein Thema. Und die Perfektion, was das Äußere angeht, die schwindet ja von ganz allein, wenn man älter wird. Es gibt Falten, irgendwas hängt, die Haare werden grau, man entspricht nicht mehr dem Ideal, das uns sozusagen diktiert wird. Wie gehen wir jetzt damit um?
Erstens, ich finde es so unfair, dass wir denken, Männer altern ja genauso wie wir, aber bei denen sehen wir das als Schönheitsideal, dass sie halt eben Falten bekommen. Die macht das dann interessanter und uns Frauen soll das auf einmal unattraktiver machen. Also per se habe ich schon mal ein Problem damit, dass wir das überhaupt so sehen. Und ich finde, durch Formate wie deine ist es wichtig, dass man rausgeht und auch dadurch, dass man ältere Frauen sichtbarer macht als Models und Co., finde ich, ist es einfach wichtig, dieses Schönheitsideal grundsätzlich zu hinterfragen. Allerdings, ich habe ja ganz lange in der Beauty-Industrie gearbeitet, muss ich schon auch sagen, dass man sich das auch selbst jeden Tag sagen muss, das anzunehmen, dass einfach die Fältchen kommen und dass die ja auch besonders schöne Geschichten erzählen, weil das Momente sind, in denen wir viel gelacht haben. Und einfach unser Leben oder auch selbst wenn es Sorgen waren, sie erzählen unser Leben. Aber man muss schon, finde ich, als Frau, weil die Norm doch noch, dass das die Jugendlichkeit ist, muss man schon ganz schön auch für sich selbst diesen Standard manifestieren.
Und das ist ja was, also ich finde, so vorher gibt es ja oder auf anderen Bereichen gibt es ja ganz viele Stellschrauben. Wenn ich jetzt diesen Perfektionismus wirklich erfüllen möchte, dann kann ich das schon irgendwie leisten, natürlich auf Kosten von anderen Dingen, haben wir ja schon besprochen. Aber da kann ich ja nicht wirklich was dran machen, es sei denn, ich lege mich unters Messer. Und das ist ja, also das für mich jetzt auch nicht so richtig die Lösung. Also jeder, wie er will. Aber ich finde, das hat ganz oft gar keine positiven Auswirkungen. Man denkt gar nicht so, der ist ja jetzt noch total jung oder so.
Erstens das und zweitens finde ich es auch schön. Ich glaube nicht, dass sich das für unsere Generation schon ändern wird. Aber wir haben ja alle Kinder und insofern wäre es schön, wenn wir unseren Mädchen oder auch den Jungs beiden halt eben da auch ein neues Schönheitsideal mit auf den Weg geben.
Mhm. Aber hat es nicht auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun? Ich glaube schon, wenn man auch selbst gefestigt ist, dass es dann einfacher zu ertragen ist. Und ich finde es jetzt ganz normal, also zumindest aus meiner Erfahrung, dass ich schon schaue, dass die Fältchen halt nicht so sichtbar sind. Dann kommt halt ein bisschen mehr Schminke aufs Gesicht. Aber auf der anderen Seite auch stolz bin, dass ich heute viel gelassener bin als früher, dass ich Dinge anders sehe wie früher und dass ich auch Dinge anders genießen kann und andere Freiheiten wieder habe wie früher. Ich finde, das ist immer so beides und was ich wichtig finde, und das hast du ja auch in manchen Interviews schon herausgearbeitet, dass man sich nicht treiben lassen soll, sondern man selbst ist und auch selbst für sich definiert, was ist einem wichtig. Also es ist das Gleiche, was man während in den Zeiten, wo man jung ist, auch hat.
Und ich glaube auch, wir Frauen reduzieren teilweise Schönheit viel zu sehr auf was, was sofort außen sichtbar ist. Also jetzt sowas wie makellose Haut oder ob da jetzt eine Falte ist oder nicht. Ich glaube, insgesamt finden wir ja Menschen deswegen schön, weil sie besonders schön lachen oder besonders herzlich sind oder irgendwas Besonderes haben in dem Auge des Betrachters. Und ich finde, Männer treiben uns gar nicht da so sehr in den Perfektionismus, sondern sind teilweise die Frauen selbst. Mhm. Weil ich glaube, Männern ist es total egal, ob da mal ein graues Haar rauskommt oder ob wir Frauen eine Falte mehr haben. Ich glaube, da legen wir uns auch ganz schön viel selbst auf.
Das glaube ich auch. Was ich auch meinte, ist, das sind Dinge, die passieren. Oder auch, dass der Körper abbaut. Die eine oder andere Diagnose kommt dazu. Das eine oder andere Zipperlein. Das geht an uns allen nicht vorbei. Und ich finde, spätestens da haben wir ja auch keine Kontrolle mehr und können auch gar keinen Perfektionismus mehr erlangen, weil es einfach nicht mehr so richtig in unserer Hand liegt. Und ich frage mich, wann, in welchem Alter spätestens, oder ist es irgendwie gut, das Mitte 30 zu machen, dass man eher in so eine Gelassenheit geht oder in so eine Toleranz und versucht schon diesen Perfektionismus so ein bisschen abzulegen, weil irgendwann geht's ja eh nicht mehr. Also nicht in jedem Bereich.
Ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, für sich selbst zu definieren, welches Leben man leben will. Und auch wichtig ist, dass man einfach sich Auszeiten nimmt, um wirklich die Gesundheit auch an erster Stelle zu setzen. Weil das ist alles vorbei, wenn ich nicht mehr gesund bin. Und das ist egal, welches Alter. Und ich muss mich während der Zeit, wo ich so eine Stressphase habe, schon geistig und moralisch drauf einstellen, dass ich eben mehr auch für meine Gesundheit machen muss, weil sich das sonst später halt negativ auswirken kann. Ja, also beispielsweise so ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Das muss ja jetzt nicht der absolute Diätplan sein, aber dass man gesunde Sachen zu sich nimmt, dass man wirklich drauf achtet, dass man halt Sport macht, dass man halt die Süßigkeiten, wenn man auf die Ernährung zurück, dann halt schon reduziert, ja. Das sind halt wichtige Sachen, die sich sonst irgendwann heimzahlen. Aber wenn man krank wird, dann ändert sich eh alles. Also ich glaube, das kann man auch nur bedingt beeinflussen und dann muss man die Krankheit halt versuchen anzunehmen. Ich bin in der Situation, dass ich Gott sei Dank nie krank war und kann nur hoffen, dass das noch lange mehr erhalten bleibt, weil die Gesundheit einfach das höchste Gut ist.
Mhm. Du wolltest was sagen
zu dem Thema Ernährung, wenn du dann schaust, was Longevity-Ansatz ist. Ich finde den wahnsinnig toll, das inspiriert mich. Ich versuche auch davon immer ganz viel anzunehmen, aber auch das kann zum Perfektionismus werden. Also wenn ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal ein Glas Rotwein trinke, weil ich denke, oh Gott, der Longevity-Podcast hat mir gerade gesagt, ab 0,1 geht's gar nicht mehr. Natürlich muss das alles in Maßen sein und ich finde toll, dass es solche Inspirationsquellen gibt. Aber auch hier, glaube ich, ist am wichtigsten immer, dass man die Balance findet.
Ja, das ist ganz genau mein Thema. Weil ich finde das natürlich super und es gibt ganz viele neue Erkenntnisse und natürlich sollte man integrieren, was man irgendwie integrieren kann. Aber auf der anderen Seite sind diese Pläne ja so perfekt ausgearbeitet, dass die, also mich würde das so krass unter Stress setzen und Stress ist ja der Killer Nummer eins. Also ja. Deswegen kann man das sozusagen, ne? Und diese Balance zu finden, wie ihr das schon auch sagt, das finde ich, ist das A und O natürlich.
Mhm. Und auch, dass man Spaß hat und das ist ja für jeden Menschen anders und für jetzt jemanden, der dieser Ernährungsplan folgt und Longevity das ganze Leben darauf umstellt, wenn es der Person gut tut, ist es auch genau das Richtige. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich brauche auch ab und zu einfach mal, du warst ja gerade in Köln, ich habe auch in Köln studiert. Ich brauche halt mal einen Abend, von dem man ausgehen kann und tanzen kann und mal feiern gehen kann.
Aber auch Longevity.
Genau. Leben, und das ist dann auch Longevity, weil das gibt mir ganz viele Glückshormone und die machen mich dann glücklich.
Ja, aber das ist ja das genau, was
genau, da muss so jeder seinen eigenen Weg finden.
Aber beispielsweise, ich habe mir ja irgendwann mal eine DNA-Analyse machen lassen vor fast 10 Jahren. Mhm. Und die ist ja auch sehr umstritten. Ich fand, die hat mir unheimlich geholfen.
Ja.
War für mich ein Punkt, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Also hat einen sehr positiven Effekt gehabt. Natürlich ist es dann auch, bekommt man dann natürlich auch die Bereiche genannt, wo man jetzt vielleicht mehr gefährdet ist. Aber für mich war das mehr so eine Motivation zu sagen, okay, in den Bereichen kann ich mich dann vielleicht auch mal öfter untersuchen lassen und gehe halt dann für die Bereiche mal öfter zum Arzt, ja, mindestens die Kontrolluntersuchungen einmal im Jahr machen zu lassen. Und deswegen, mir persönlich hat das viel geholfen, weil ich damit eine andere Balance auch in der Ernährung gefunden habe.
Ja.
Und die haben mir eine klare Empfehlung gegeben, welche Sportarten für mich gut sind.
Super.
Ich wusste das zwar vorher gefühlt, aber es war für mich nochmal so eine Bestätigung.
Ja.
Und mir hat das total Spaß gemacht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ohne mich jetzt wieder verrückt zu machen. Ja, ich halte den Ernährungsplan nur bedingt ein, weil ich einfach sage, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut. Ich möchte halt einfach die Genusselemente auch noch haben. Aber ich finde so, im Grundsatz ist es dann auch, kann es auch was sehr Positives haben.
Total, ja. Zum Ende. 5 Tipps, wie wir den Perfektionismus so ein bisschen loslassen können.
Erstmal sich locker machen. Sich nicht zu hohe Ziele setzen, sich bewusst zu machen, wenn ich gerade in die Perfektionismusfalle reinlaufe. Wenn ich drin bin, einfache Tools und Hacks anwenden, mit denen ich mich auch wieder rausmanövriere.
Mhm.
Und das 5. ist einfach, es einfach mal auch Momente genießen zu können.
Mhm.
Für mich ist es, sich klar zu machen, was man selbst eigentlich möchte.
Mhm.
Was möchte ich wirklich? Und das gilt für das Privatleben, das gilt aber auch für den Beruf und das gilt auch vor allen Dingen für die eigene Gesundheit. Was will ich eigentlich erreichen? Und was muss ich dafür tun? Bin ich bei Nummer 2. Was sind die geeigneten Maßnahmen, ohne mich jetzt unter Druck zu setzen? Was ist realistisch? Also eine gute Portion Realismus ist wichtig. Und dann auch eine Gelassenheit sich antrainieren. Ich hatte sie nicht, ich musste mir sie auch hart erarbeiten. Und dann finde ich auch wichtig, dass man authentisch bleibt und nicht all den Vorbildern, die man irgendwo sieht, nachahmt. Jedes Vorbild kann einen inspirieren, aber es ist eine Inspiration und es ist kein Nachahmen. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man immer sich selbst treu bleibt und dann bleibt man auch seinen Freunden treu und dann hat man auch mehr Erfolg.
Oh, schöner letzter Punkt.
Sehr schön, aber ich würde gerne, obwohl das ein schönes Schlusswort war, du hast gesagt, dass du dir deine Gelassenheit erarbeiten musstest. Ich glaube, da fragen sich viele, wie hast du das gemacht? Vielleicht hast du da auch noch so ein paar Werkzeuge in deinem Koffer, die du teilen kannst.
Ja, erstmal habe ich mich, wenn ich eine Niederlage hatte, und manchmal lernt man ja aus den Niederlagen am meisten, habe ich mich immer gefragt, woran liegt das? Und natürlich bin ich wieder in dem Punkt, da machen sich Frauen viel stärkere Gedanken als Männer. Die können das besser wegwischen. Aber ich habe mich dann am Ende immer gefragt, was waren wirklich die Hauptkriterien und habe versucht, die in der Zukunft zu vermeiden. Ich habe mir wirklich auch aufgeschrieben, was ich erreichen will an einem Tag. Ich habe mir begonnen, To-Do-Listen zu machen und das auch realistisch einzuschätzen, was ist machbar. Also beispielsweise im Beruf, aber auch im Privaten. Es kommen immer unerwartete Dinge und die muss ich einfach einplanen. Ich weiß, dass es sie gibt und ich muss mir einfach 1 oder 2 Stunden am Tag schon im Kalender blocken, weil ich weiß, es wird kommen. Ich brauche irgendwo einen Puffer, um mich nicht schon wieder selbst unter Druck zu setzen. Und drittens finde ich immer so wichtig, dass man auch sagt, ich kann nicht 10 Dinge gleichzeitig tun. Da bin ich so prädestiniert für, ich würde am liebsten alles tun, damit ich alles möglichst schnell erreiche. Aber Fokussierung auf verschiedene Punkte ist einfach wichtig, wenn man dann bei der Sache ist, damit da schneller wird und dann das nächste angeht. Mhm. Also diese Fokussierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat, also mir ist das unheimlich schwer gefallen, weil ich immer gern 100.000 Sachen gemacht hätte, weil ich 100.000 Interessen hatte und wollte alles machen. Und am Ende muss man sich fragen, was ist wirklich wichtig und was kann ich realistisch auch erreichen. Mhm.
Super. Also ich trage mir gleich in den Kalender meine Pufferzeiten ein. Mhm. Super Tipp. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart und dass ihr dieses tolle Buch geschrieben habt, weil ja, ich finde es einfach extrem wichtig, in ganz, ganz vielen, also eigentlich in allen Lebensbereichen, so ein bisschen loszulassen, sich zu entspannen. Und ich glaube, wir können uns alle so auf unseren Fleiß, auf unser Wertesystem verlassen. Wir machen es eh schon so gut, wie es geht, ne?
Und alt werden kann auch was Schönes sein.
Definitiv, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.